vorne die, den Kirchturm, ich weiß, ob man ihn sehen kann, da vorne ist Wanlo. Wanlo bleibt stehen. Da soll dann theoretisch der Yachthafen hin, denke ich mal. Wenn wir es denn dann irgendwann schaffen, diesen See volllaufen zu lassen, der hier entstehen soll, ja, ich glaube ich auch nicht. Ne? Falls es denn dazu kommen sollte, ich sage immer noch nein, es kommt nicht, wir bleiben. Das ist der Hans-Josef Dederichs. Egal. Aus Kuckum, wie auch immer. Der wollte jetzt ein paar Worte zu diesem Wall sagen.
Ja, hallo. Wie gesagt, ich bin Hans-Josef und ich bin erstmal sehr froh, dass heute so viele Leute hier sind und sich für den, für unsere Situation hier interessieren. Wir machen das hier schon seit einigen Jahren, eigentlich seit über 20 Jahren versuchen wir diesen Tagebau, haben wir versucht, den zu verhindern und ich persönlich habe mich in den letzten Jahren, muss ich wohl sagen, eigentlich mehr dafür eingesetzt, die Umsiedlung mit weniger Belastung für die Leute hinzubekommen. War ein bisschen Lethargie, muss man ganz klar sagen, und umso schöner ist es, dafür jetzt wieder eine Chance zu haben, hier möglichst viel von unserer Heimat zu erhalten. Ich bin hier geboren, mein Opa ist hier geboren, väterlicherseits komme ich dann eher aus Hochneukirch, aber meine Familie ist hier in Kuckum viele Jahre, Jahrzehnte verwurzelt. Und ich gehe eigentlich jeden Tag oder bin bis letztes Jahr jeden Tag mit meinem Hund hier spazieren gegangen und konnte dann auch erkennen, konnte sehen, was hier gemacht wurde, als der Wall gebaut wurde. Und das war dann auch so ein Grund, warum ich gebeten habe, lass uns mal hier hingehen. Nicht, weil ich auch mal eine Bergpredigt halten wollte. Aber nein, das kann so ein bisschen auch verdeutlichen, was hier überhaupt passiert. Es ist ja nicht nur, dass hier ein Tagebauloch gemacht wird und Kohle rausgeholt wird. Hier wird die ganze Umgebung, die wird direkt in einem mitvergewaltigt. Also was hier passiert, das ist, wir stehen hier auf einem Wall und ihr seht, hier wachsen Bäume drauf. Aber als der Wall gebaut wurde, habe ich hier mal ein paar Fotos gemacht, was hier überhaupt unter uns liegt. Unter 50 cm Muttererde, da liegt eigentlich nur Schutt. Also wir haben das Foto hier gemacht, hier liegen Heizkörper, hier liegen Bleirohre, hier liegt alle mögliche Scheiße drin. Der Wall setzt sich ja weiter fort, hinten nochmal im Bereich von Kaulhausen-Fähnrad. Und hier liegen einige Millionen Tonnen Schutt drin. Schutt, den man normal auf eine Deponie bringen muss und dann für teuer Geld da deponieren muss. Hier konnte der so abgeladen werden von der RWE, beziehungsweise die haben den Fremdfirmen erlaubt, hier den Schutt aufzuschütten und verkaufen uns das als Lärmschutzwall, der uns schützen soll. Die Leute hinten in Kaulhausen haben dann beobachtet, wie auch nachts angeliefert wurde, wo denn, sag ich mal, gegen Scheine konnte man denn hier irgendein Zeug verklappen. Und alle Anrufe der zuständigen Stellen, der Bezirksregierung Arnsberg, die hier zuständig ist, die hat eigentlich ergeben, ne, ist alles in Ordnung und RWE kriegt dann die Auflagen, solche Sachen eben vorher doch auszusortieren bzw. kleiner zu schreddern. Wenn man jetzt über so einen Wall geht, hinten in Kaulhausen, da sieht man überall noch Moniereisen und sowas rauskommen. Hier liegt ganz einfach Schutt drin, den man dann nachher der zuständigen Kommune übereignet. Das heißt also, man macht hier ein paar Millionen Euro Gewinn, indem man das hier abliefert und schenkt es dann nachher der Allgemeinheit, sollen die sich drum kümmern. Also das zeigt auch so ein bisschen an diesem Beispiel, wie hier mit der Umgebung umgegangen wird. Es findet hier nichts statt, um die Umgebung zu schützen, sondern man versucht jeden Aspekt zu nutzen, um hier noch ein paar Euro Gewinn zu machen. Und den ganzen Mist, der Rest, der überbleibt, der Schutt, das schenkt man dann wieder der Allgemeinheit. Und dieses perverse System, das hat sich in den Jahrzehnten in der Braunkohle immer mehr verfestigt. Also es gibt hier keine Aufsicht mehr, sondern es gibt nur noch eine Genehmigung. Eigentlich können die alles genehmigt bekommen und die kriegen es dann auch genehmigt. Die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde funktioniert nicht, um es mal freundlich auszudrücken. Ob man jetzt eine zu große Nähe vorhanden ist, will ich so gar nicht sagen. Aber das, was wir vor 20, 25 Jahren schon gesagt haben, also von Menschen in Jahrhunderten erbaut, von Rhein-Braun in Sekunden zerstört, das ist tatsächlich so. Hier wird 7000 Jahre altes Kulturland zerstört, indem man die Erde ausbeutet, indem man Müll hier ablädt, indem man unseren Nachkommen eine Landschaft hinterlässt, die eigentlich ja, zerstört ist. Und dann sagt, guckt mal, was ihr draus macht, lasst euch mit Rheinwasser volllaufen, macht sonst irgendwas damit. Hauptsache, wir haben nichts mehr damit zu tun. Und genau das passiert hier. Und es ist eigentlich schade, dass man so mit seiner Heimat umgeht. Und ich bin froh, dass ihr alle da seid. Und vielleicht könnt ihr das zu Hause in Köln, Münster, wo ihr überall herkommt, auch weitererzählen. Das, was hier passiert, ist nicht sozialverträglich. Schönen Dank.
Fertig. Ja. Ja, fertig sind, glaube ich, jetzt alle. Ganz kurz nur eine Klarstellung. Eben wurde ich darauf angesprochen, ist entweder was falsch rübergekommen oder ich habe es auch falsch gesagt zur Rolle der Kirche. Die Kirche in Kainbeck ist noch nicht verkauft. Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Die Entwidmung steht bevor irgendwann. Du hast es vielleicht genau. Also die ist noch nicht verkauft, einfach nur zur Info. Kann man bei der Bergpredigt ja auch mal unterbringen. Ja, und du hast das nochmal ganz gut beschrieben hier. Ich meine, das ist ja das Irre irgendwie. Eva und ich, wir fahren nachher zurück nach Aachen. Viele fahren zurück in ihre Städte. Andreas fährt zurück nach Bühr. Du fährst zurück nach Belverath. Du bist hier aus der Gegend. Die Leute aus den Dörfern. Wir fahren nachher zurück in unser Haus und da ist Ruhe. Wenn man hier wohnt in den Dörfern, dann hat man dieses Thema jeden Tag. Eigentlich 24 Stunden am Tag und das seit Jahrzehnten. Und das macht ganz viel mit den Menschen. Das macht was mit den Familien, mit den Dörfern, mit den Vereinen. Und ich habe es vorhin mal angedeutet und ihr könnt natürlich viel mehr darüber erzählen. Die Dörfer sind gespalten, das ist einfach so. Viele Menschen haben mit dem Thema abgeschlossen. Die haben verkauft, das neue Haus ist vielleicht schon fertig oder im Bau und die wollen davon nichts mehr hören. Die sind eigentlich nicht froh, dass wir jetzt hier sind und dass das Thema wiederkommt. Dann, das sind sehr viele Menschen. Dann gibt es auch andere, die in den Verhandlungen sind gerade und die wollen da auch nicht gestört werden. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, wir schöpfen noch Hoffnung, vielleicht bleiben wir doch da. Und das ist ein Riesenkonflikt, da könnt ihr viel mehr darüber erzählen. Und was wir versuchen, das habe ich auch in vielen Gesprächen so mitbekommen, wichtig ist irgendwie der Friede auch in den Dörfern und dass jeder akzeptiert, was der andere gerade macht, dass man nicht den Nachbarn verdammt, der schon verkauft hat und dass der Nachbar nicht den verdammt, der noch da bleiben will, sondern dass man jeden akzeptiert an dem Punkt, wo er ist und dass man vielleicht eingemeint, ja, das ist total wichtig. Wo man sich dann am Ende auch einigen kann, das Ziel sein muss, dass diese Bagger da stoppen. Jede Tonne Kohle, die im Boden bleibt, das muss ein gemeinsames Ziel sein für uns alle, egal wo wer hinzieht. Oder ja. Ja, und ich sag's nochmal, ich habe das Gefühl, nach allem, was in den letzten Jahren passierte, speziell im letzten Jahr und wie dieses Jahr angefangen hat, wir sind nah dran, dass die Politik das auch erkennt, dass sie nicht mehr anders können. Und da fragen mich viele, wie ist das denn mit dem Wald da in Hambach? Da ist doch mit den vielen tausend Leuten, da ist doch alles nicht gut. Wir werden in den nächsten Monaten den Schwerpunkt der Hambach-Führungen auch aus dem Wald weglegen, nach Mannheim, nach Morschenich und rundherum. Aber diese großen Aktionen, diese Tausenden und Zehntausenden Menschen, die sind wichtig, die sind nötig, damit die Politik endlich erkennt, dass sie so nicht weitermachen können. Ich träume immer davon, das sage ich ja auch jedem. Vielleicht gehe ich auch mal hier mit einer Schulklasse in den Wald und wir gucken irgendwann wieder nach den Schneeglöckchen und nach den Fröschen und den Kröten. Im Hambacher Wald genauso. Aber damit das möglich ist, damit dieser Traum erreicht werden kann, brauchen wir Tausende von Leuten, Hunderte hier und Tausende in 4 Wochen und überall. Toll, dass ihr alle da seid. Und wir schaffen das alle zusammen. Ja gut, Andreas spricht mich gerade nochmal an, dieses Thema, das Stichwort ist heute öfter gefallen, Fridays for Future, ne? Eine Bewegung, die in einer großen Geschwindigkeit immer größer wird. Und da geht die Politik ja auch schon wieder hin und begeht eine Dummheit. Je mehr man versucht, das zu verbieten, zu unterbinden, mit Zwangszuführung zu Schulen zu drohen, man erreicht genau das Gegenteil. Wir haben es erlebt im letzten Jahr, die große Demonstration am Hambacher Wald, die am Tag zuvor verboten wurde, am nächsten Tag waren 50.000 Leute da. Soll die Politik so weitermachen? Und wenn jetzt die Eltern auch noch mitgehen, es wird so groß, und speziell groß wird es am 15. März, da ist zum ersten Mal Fridays for Future weltweit. Und ich glaube, da werden manche dumm aus der Wäsche gucken, wie viele da auf die Straße gehen. Auch ganz, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man, wir alten Säcke, mein Gott, aber dass die jungen Leute es jetzt selber in die Hand nehmen.
Muss ich immer von dir auf.
Also ich als alter Sack, genau. Nein. Okay. Ironie aus. Nein, das ist einfach so wichtig. Ne? Und nochmal, ich wiederhole mich dann auch. Ja, dass die Jugend auch jetzt erkennt, weil wenn ihr Eltern oder ihr Politiker gepennt habt, das sind ja sind auch so Klischees, ich gucke in den Bundestag oder gucke irgendwo hin, das ist nun mal eine bestimmte Generation, ich will jetzt nicht sagen alte Säcke, aber ja, und die entscheidet über das Leben dieser jungen Menschen, die auch hier sind. Und das kann doch nicht wahr sein. Es ist so wichtig, dass ihr Jungen auf die Straße geht. Und deswegen freue ich mich, ihr habt es gestern gesagt, Fridays for Future in Erkelenz. Ja. 150 ja. Schüler zum ersten Mal. Ist jetzt erstmal wieder genug. Ihr hattet vor, jetzt zurück zum Sportplatz zu gehen?
Nee, wir gehen jetzt noch mal eben kurz darunter. Ich sag noch ganz kurz zu den Fridays for Future gestern in Erkelenz. Wir sind klar auch von den Initiativen aus gebeten worden, da unterstützend einzugreifen. Und wir haben auch gedacht, von wegen, Mensch, was soll das werden und so weiter, wie viele Kinder kommen. Ich habe erstmal nur 100 Leute angemeldet. Sollte um 10 Uhr losgehen, um 10 nach 10 waren da 25. Haben wir auch gedacht, oh oh, ja. Und dann ging das los. Und dann waren nachher 150 Kinder da und ich war stolz wie Oskar, als Mutter da zu stehen und zu sagen, ja Leute, schön, dass ihr da seid. Und wenn man dann hört, was die Bezirksregierung ein paar Tage vorher rausgegeben hat, ich war dann am Mittwochabend bei der Schulkonferenz und hörte dann von dem Direktor der Schule, ja, die Bezirksregierung hat ja rausgegeben, egal welches Kind am Freitag fehlt, und die Harte war ja dann noch, und egal welcher Lehrer am Freitag fehlt, ob entschuldigt oder nicht entschuldigt, habe ich an die Bezirksregierung zu melden. Da frage ich mich doch mittlerweile, in welchem Land leben wir? Sind wir wieder im Osten? Haben wir wieder die Stasi? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es ganz faszinierend, was jetzt mittlerweile hier schon wieder abgeht. Und er sagte aber wortwörtlich, aber was die wollen, ist mir doch egal. Ja?
Boah, man muss auch so sehen, wie viele Kinder trotz des Verbots am Freitag dabei waren.
Ja. Ja.
Zu diesem einen Baumstamm da hinten, da wird der David Dresen, der Name wird vielleicht einigen von euch hier was sagen, der David Dresen noch etwas sagen zur Mahnwache, die hinten abgehalten worden sind. Von da aus kann man nämlich ganz genau sehen, wo die Schneise geschlagen worden ist, wo die Bäume gefällt worden sind, die für die neue Umgehungsstraße, die dann hier langführen soll, gefällt worden sind.